Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ja, und wir bleiben beim Theater. Im Studio ist Katja Lückert. Guten Abend. Poesie und Politik, so lautet das Motto der Ruhrfestspiele, die an diesem Wochenende in Recklinghausen eröffnet wurden. Es ist das erste Jahr der Intendanz von Olaf Kröck, der das Schauspielhaus in Bochum ein Jahr lang als Interimsintendant zwischen Anselm Weber und Johann Simons geleitet und nun in Recklinghausen einiges verändert hat. Die Reihe der Uraufführungen und das Fringe Festival sind gestrichen. Dafür sollen die inhaltlichen Konturen schärfer werden. Am Eröffnungswochenende gab es drei Premieren und auch das ist neu, eine Eröffnungsrede von der Schriftstellerin Judith Schalansky. Besonders interessant war die Theaterfassung des Romans »Das Heerlager der Heiligen« des Franzosen Jean Raspail, ein Buch über den Untergang des Abendlandes aus den 70er Jahren, das von vor 4 Jahren im Antaios Verlag in der deutschen Übersetzung erschien und das zum rechtspopulistischen Gedankengut gezählt wird. Kröck erklärte zuletzt in einem Interview, es sei wichtig, diese Texte zu kennen. Stefan Keim über den Start der Ruhrfestspiele und über einen neuen Intendanten, der mit einem um 1 Million Euro geschrumpften Etat auskommen muss und dennoch Essen für alle verteilt.
Eine alte Frau steht an einem riesigen Tisch. Sie bereitet ein Essen für 1000 Leute zu. Einige Tänzer und Musiker helfen ihr. Die Performance Beitna des libanesischen Choreografen Omar Rajeh beginnt ganz unspektakulär. Schließlich greifen die Musiker zu ihren Instrumenten und es gibt einige Tanzszenen, während die Köchin weiterarbeitet. Besonders originell sind die Choreografien nicht. 1 Stunde lang wirkt das Stück belanglos und folkloristisch. Dann laden die Tänzer das Publikum auf die Bühne ein. Das Essen wird verteilt und nun ändert sich die Stimmung. Es entsteht eine fröhliche Party. Dann drängeln sich die Tänzer durch die Besucher und schaffen sich Raum. Der Tisch wird verschoben, die Musiker spielen. Der Titel Beitna bedeutet in Libanon eine Einladung. So ist die Eröffnungspremiere der Ruhrfestspiele zu verstehen, als Geste der Gemeinschaft. Der neue Intendant Olaf Kröck will das Festival öffnen für partizipative Formen. Gestern Nachmittag gab es auf dem Rathausplatz eine weitere Performance. In What is the City but the People spazierten über 150 Bürgerinnen und Bürger über einen großen gelben Laufsteg, während einige Sätze über sie auf Projektionsflächen zu lesen waren. Leider passierte das bei strömendem Regen und geöffneten Schirmen, die den Blick versperrten. Eine Parade der Vielfalt, die vom Publikum begeistert angenommen wurde. Die Zahl der Aufführungen, die bei den Ruhrfestspielen Premiere haben, ist im Gegensatz zu den Vorjahren stark reduziert. Das Festival ist eine Woche kürzer, weil einer der Hauptsponsoren sein Engagement zurückgefahren hat. Dafür ist das Profil des Programms schärfer und hat einen klaren politischen Akzent. So auch die erste Schauspielpremiere, eine Bühnenfassung des umstrittenen Romans »Das Heerlager der Heiligen«. Der heute 93-jährige französische Monarchist Jean Raspail hat 1973 eine derbe Satire auf ein handlungsunfähiges, von seinen Selbstzweifeln gelähmtes Europa veröffentlicht. 100 Schiffe voller Geflüchteter landen in Südfrankreich, die Armen überfluten das Land. Die meisten Franzosen fliehen in den Norden. In einem Herrenhaus an einem reich gedeckten Tisch sitzen 4 Männer und 2 Frauen. Sie wollen auf die Fremden schießen und das Abendland verteidigen. Empathie und Mitleid lehnen sie ab.
Leichtfertige Nächstenliebe ist in erster Linie eine Versündigung gegen sich selbst. Wenn man etwas hergibt, wenn man diesen elenden, armen, ausgehungerten etwas spendet, dann fühlt man sich nicht besser, nein. Man fühlt sich erniedrigt und beschämt.
Regisseur Hermann Schmidt-Rahmer und Dramaturgin Marion Tietke bringen nur Ausschnitte des Romans auf die Bühne. Sie konzentrieren sich auf die Frage, wie rechtsradikale Gedankenwelten entstehen. Jean Raspail beschreibt die Sexualität der Fremden und einige Kampfszenen mit stark erotischen Untertönen und im Tonfall einer hemmungslosen Lanzer-Kolportage. Der Roman »Das Heerlager der Heiligen« ist keine realitätsnahe Satire, sondern eine triebgesteuerte Fantasie, politisch unkorrekt und oft geschmacklos. Das nutzt die Aufführung, um zu zeigen, mit rationalen Argumenten oder Fakten haben diese Leute nichts zu tun. Auch als am Ende eine Frau sagt, es gebe gar keine Armada der Geflüchteten, lässt sich davon niemand beeindrucken.
Das Volksempfinden muckt auf. Deftig, primitiv, ungerecht. Ein Wort, gesund.
Das kraftvolle Ensemble des koproduzierenden Schauspiel Frankfurt erspielt mit starker körperlicher Präsenz immer wieder Momente, in denen etwas von der Verführungskraft einer Gemeinschaft zu spüren ist, weil sie scheinbar einen Ausweg aus der Bedeutungslosigkeit und Lächerlichkeit bietet. Das Heerlager der Heiligen ist eine der bisher überzeugendsten Annäherungen des Theaters an das Denken und Fühlen der radikalen Rechten und der erste künstlerische Höhepunkt der Ruhrfestspiele.
Die Ruhrfestspiele starteten unter neuer Leitung von Olaf Kröck mit dem Heerlager der Heiligen nach Jean Raspail und vielen Performances. Stefan Keim war das. Sean Scully ist ein irisch-amerikanischer Maler und Grafiker. Heute ist er 74 Jahre alt, Mitglied der Irischen Akademie der Künste. Er lehrte einige Jahre Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Nun hat das LVEL-Museum für Kunst in Münster seine Gemälde ausgestellt, Zeichnungen und Skulpturen in einer Ausstellung unter dem Titel Vita Duplex, die einen Überblick über Scullys Schaffen von den 60er Jahren bis heute geben soll. Christiane Vielhaber ist ins Studio gekommen. Vielleicht zunächst zum Titel. Warum Vita Duplex?
Weil der Mensch zweigleisig fährt, dieser Künstler. Parallel zu dieser Ausstellung und zu dem Katalog kommt ein großes Werk heraus mit dem Titel Inner. Und da sind seine ganzen Reden, seine Aphorismen, alles, was er über sein Werk gesagt hat, sind da versammelt. Und da ist eigentlich schon das Schwierigste über dieses Werk gesagt. Dieser Künstler hat so viel über sein Werk gesagt und ich habe so viel auch darüber gelesen und auch mit ihm in meinem Leben gesprochen, dass es schwierig ist, vor einem Bild zu stehen und nicht im Hinterkopf zu haben, wo das alles herkommt. Ich sag mal dazu, es sind Bilder, die aus Streifen bestehen. Horizontalen Streifen, vertikalen Streifen und dann sind manchmal in diesen Bildern noch so kleine Fenster drin, die so andere Streifen haben. So. Und wenn man das jetzt weiß und dann denkt man, es ist abstrakt und dann erfährt man aber von ihm nicht nur aus diesem Buch Inner, sondern auch in allen Ausstellungen eigentlich, dass das mit Fenstern zu tun hat und dass das mit Architekturen zu tun hat. Er ist in London groß geworden, er kommt eigentlich aus Irland, ist dann mit seinen Eltern nach London gezogen, hat dann in Newcastle studiert. Und Sie merken in diesen Bildkonstruktionen aus horizontal und vertikal, das sind Stadtarchitekturen, das sind Fenster, da kämen Sie vielleicht auch alleine drauf. Wenn Sie aber drauf gestoßen werden, ist es manchmal schwierig. Ich sag mal was ganz Lustiges. In dieser Ausstellung sind Skulpturen zu sehen und das ist was ganz Seltenes. Und das sind Skulpturen zum Beispiel aus metallenen Scheiben, die übereinander geschichtet sind. Das hat sehr viel mit seiner Malerei zu tun. Das sind nämlich auch Schichten von Streifen und solchen Streifen und solchen Streifen. Und dann erfahren sie, dass sein Vater Friseur war. Und wenn der abends nach Hause kam, an den Küchentisch, dann hat er die Münzen, die er verdient hat, so wissen sie, wie so ein Croupier. So getürmt, getürmt, getürmt. Das hat den kleinen Jungen natürlich fasziniert. Er kommt jetzt aber mit so viel Kunstgeschichte im Hintergrund, dass er sagt, das hat natürlich auch was mit den Geschlechtertürmen in der Toskana zu tun. Also da ist so ganz so viel und dann stehen sie allein
davor.
San
Gimignano oder was?
Ja, 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 diese Geschlechtertürme, also dieses Aufeinander.
Aber wo erfährt man das mit den aufgetürmten Münzen? Also gibt es da irgendwie Begleittexte oder so,
die
man dann lesen
muss? Es gibt Begleittexte. In der Ausstellung gibt es Wandtexte, was ja ganz hilfreich ist. Aber wenn sie drauf gestoßen werden, dann denke ich immer, ich möchte irgendwas für mich behalten. Oder ich möchte so, dann finde ich das so toll, was Gerhard Richter macht, der einfach sagt, denkt euch zu meinen Bildern, was ihr wollt. Ich sag da nichts zu. Ob ich mir was gedacht habe oder nicht, das ist egal. Die Bilder von Sean Scully sind toll. Sie denken, wenn sie durchgehen, wenn ich eins gesehen habe, habe ich alle gesehen. Das ist völliger Quatsch. Also, dass man schichten kann und dass man Bilder zusammensetzen kann, das hat mir dann wieder Spaß gemacht, wenn er sagt, er kommt sich vor wie ein Cutter. Also er malt Bilder und dann schneidet er was raus und dann denkt er, so, das ist eine tolle Szene und die klebe ich da rein. Und wenn sie seine großen Gemälde, teilweise 2x3 Meter oder noch größer sind, von hinten sehen würden, dann würden sie sehen, die sind wirklich zusammengeschraubt.
Ich habe irgendwo gelesen, es gibt auch welche, die sind schwarz. Hatte der eine schwarze Periode?
Wir Kunsthistoriker reden dann gerne von Grisaien, das heißt also Grau in Grau, das Schwarz und Grau, aber es gibt keine konkreten Farben in seiner Malerei. Dieses Schwarz, da liegen ganz viele Farben drunter. Und wenn Sie jetzt denken, diese Bilder sind konstruiert, er sagt natürlich, Mondrian ist sehr wichtig für ihn, aber die sind strukturiert, aber sie sehen überall die malerische Geste. Also sie sehen überall, wo er mit dem Pinsel quer drüber gegangen ist oder längs drüber gegangen. Und das Ganze hat dann etwas, hat eine Oberfläche, also diese Bilder atmen. Und das Tolle ist eben, sie müssen in so eine Ausstellung gehen. Im Katalog, also in den Abbildungen, können sie nie damit klarkommen, wie diese Bilder in sich gemalt sind.
Wie ist das denn geordnet in der Ausstellung, aber nicht chronologisch, oder? Wie haben Sie das gemacht?
Das hat man eigentlich versucht, aber dann hat man gesehen, das geht nicht unbedingt chronologisch. Am Ende der Ausstellung, da kommen Sie zu dem frühen Scully und dann sehen Sie, wo der herkommt von der Figuration. Im Grunde genommen ist alles, was er macht, figurativ, oder er sagt, alles, was ich mache, sind Selbstbildnisse, genau wie der Stuhl von Van Gogh. Das ist ein Selbstbildnis und kein Stuhl. Ganz am Ende sehen Sie, wo er dann sagt, ach, Hommage an Klee, ach, da hat er denn diese Felder von Klee gesehen. Sie sehen Figurationen und man hat das in der Ausstellung so gemacht, dass man Bilder zusammengehängt hat, die mit etwas zusammen zu tun haben. Zum Beispiel hat man eine Arbeit rausgenommen, er beruft sich auch auf die deutschen Expressionisten und man hat in der ständigen Sammlung, wo Kirchner und Knee und Schmidt-Rottluff sind, da hat man eine Arbeit von ihnen reingehängt und die heißt Die Badenden. Und sie stehen davor und denken, wieso das denn? Und dann geht er mit diesen Streifen in den Raum rein und mittig ist so nach vorne, sind horizontale Streifen, die so ockerfarben sind. Und dann denken Sie, wenn Sie dann die Badenden nebenan sehen von den deutschen Expressionisten, das ist ein Körper, der in den Raum rauskommt. Und dann merken Sie, er kommt von der Figuration und er kommt eigentlich auch von dem Illusionsraum und nicht von dem reinen Minimalismus oder von dem Abstrakten.
Vielen Dank, Christiane Vielhaber, war das über eine Retrospektive auf das Werk von Sean Scully in Münster. Nun nach Berlin und zum Ballett. Das Staatsballett präsentierte gestern Abend drei verschiedene Choreografien aus drei Generationen, nämlich von Georges Balanchine, William Forsythe und Richard Siegel. Hier lassen sich einerseits die Eigenheiten der verschiedenen Tanzmeister, aber auch die Entwicklungsgeschichte des Tanzes in den letzten Jahrzehnten ablesen. Balanchine etwa wünschte sich, die große Ära des klassischen russischen Balletts heraufzubeschwören, natürlich nicht ohne die Musik von Tschaikowski. Elektronische Musik dagegen untermalt Forsythes Stück The Second Detail aus dem Jahr 1991. Zuletzt gab es noch eine Auftragsarbeit von Richard Siegel, der seine innovativen Projekte inzwischen auf Festivals in der ganzen Welt vorstellt und dafür auch schon mit dem Deutschen Theaterpreis der Faust und dem Münchner Tanzpreis 2013 ausgezeichnet wurde. Die Musik dazu stammte von Alva Noto. Wiebke Hüster hat sich 130 Minuten Tanz in drei Stücken und zwei Pausen angeschaut.
George Balanchine liebte Peter Iljitsch Tschaikowskis Musik über die Maßen. Der Zauber von Tschaikowskis Musik wirkte nach aus der Kindheit Balanchines, als dieser bereits im Alter von 9 Jahren in St. Petersburg in den klassischen Balletten auf der Bühne stand. So bedauerte er später einmal, dass einige ganz und gar tänzerische Kompositionen Tschaikowskis, die dieser nicht explizit für die Bühne geschrieben hatte, zu dessen Lebzeiten keinen Choreografen gefunden hatten. Das machte Balanchine wieder gut. Zum Beispiel mit dem wundervollen Theme and Variations zum letzten Satz der Orchestersuite Nummer 3, Opus 55. Balanchines Choreografie dazu zeigt Reminiszenzen an die Blüte des klassischen Tanzes am Zarenhof. Zugleich überführt er die Schönheiten dieser Posen und Balancen, dieser verspielten oder grandiosen Schrittkombinationen in die Gegenwart und stellt sie nicht in den Dienst einer Erzählung, wie das in Petit Pas berühmten Handlungsballetten wie dem Nussknacker der Fall gewesen war, sondern entblättert den Tanz, bis seine ureigene, pure Kunstidentität zutage tritt und für sich spricht. Darum hat man das Gefühl beim Erleben, dass diese bestimmte Musik gar nicht anders choreografiert werden könne als so, wie Balanchines Meisterwerke sie ausgestalten. Natürlich haben darum die ästhetischen Nachfolger, die in der Tradition von Balanchins Neoklassik arbeitenden, aber in den Gefilden des Tanztheaters räubernden Choreografen der Gegenwart, nicht das Bedürfnis, sich darin messen zu wollen, Tschaikowskis nicht für das Theater geschaffene Werke zu choreografieren. Dennoch sind auch zeitgenössischen Choreografen Kollaborationen mit lebenden Komponisten ihrer jeweiligen Generation wichtig. Das Staatsballett Berlin ordnet die drei Choreografen chronologisch an diesem fantastisch getanzten und musizierten Abend. Und so kann man den Unterschied und den ästhetischen Riesensprung von Tschaikowski zu Tom Willems sinnlich unmittelbar erfassen, wenn nach der ersten Pause William Forsythes Meisterwerk The Second Detail aufgeführt wird, ein cooles, noch viel abstrakteres Ballett von 1991. Immer wieder nehmen die Tänzer bei Forsythe hinten auf Hockern Platz, wie in einer Versuchsanordnung oder bei einer Täteridentifizierung. Die klinische Kälte des grauen, leeren Sets mit dem Wort »the« im Vordergrund bildet die Atmosphäre für einen spielerischen, an Sportler auf dem Feld erinnernden Umgang der Tänzer miteinander. Man setzt ein und steigt wieder aus und emotional oder liebreizend oder charmant wären Worte, die kaum ausgesprochen in Balanchins 40er-Jahre-Choreografie zurückversetzen würden. Trotzdem geben sich Forsythes Männerfiguren auch, als würden sie die Frauen bewundern und gerne stützen, heben, ihnen die ersten Bewegungen ermöglichen und sie so begleiten, wie diese es wünschen. Richard Siegels Uraufführung Oval heißt so, weil ein grandioses, ovales, ringförmiges, surreal beleuchtetes Objekt darin über die Szene fliegt und in immer neuen Winkeln und Beleuchtungen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch statt eleganter, moderner Musen wie bei Balanchine oder athletischer Sportlerinnen wie bei Forsythe tanzen bei Siegel Frauen auf Spitze, deren Vulgarität etwas verstört. Die an Leder und Latex reichen Kostüme verweisen auf erotische Begegnungen und bleiben doch seltsam anonym und etwas vom Berliner Zeitgeist angehaucht.
Balanchine, Forsythe und Siegel, Wiebke Hüster erlebte dreimal Tanz in Berlin. Der Komponist Ludger Vollmer hat aus einem zeitgenössischen Roman von Dave Eggers unter dem Titel The Circle ein Opernlibretto gemacht. The Circle ist ein fiktiver Megakonzern, eine Kreuzung aus verschiedenen sozialen Medien, der an die Stelle des Staates tritt. Eine Dystopie, die Vollmer beunruhigte.
Meine Opern sind ja immer aus unserer Zeit. Also wenn ich ein Thema finde, sei es ein zwischenmenschliches, sei es ein politisches Thema oder auch ein ästhetisches Thema, was direkt in unserer Zeit steht, also was uns als Menschen heute berührt und nicht vor 300 Jahren berührt hat, dann packt mich das. Ja? Und das ist egal, in welchem Zusammenhang. Es können Romane sein, es können Filme sein und so weiter. Hier war das so, dass ich gesehen habe, dass wir, wenn wir darüber nicht sprechen in der Gesellschaft, über das Problem von Big Data, ja, über das Problem der Virtual Reality und so weiter, kann es sein, dass es uns als Gesellschaft übermannt. Und das hat mich auf den Plan gerufen innerlich. Ich war emotional sehr stark engagiert und das folgt bei mir immer daraus, dass ich dann eine Handlung tun muss. Und meine Handlungen sind natürlich als Opernkomponist, ich muss komponieren, ich muss einen Opernstoff daraus machen.
Der Komponist Ludger Vollmer hat ein Gespür für Themen, die en vogue sind. Aus den Filmen Gegen die Wand und Lola rennt hat er bereits erfolgreiche Opern gemacht. Gestern wurde seine Oper The Circle nach dem Roman von Dave Eggers am Deutschen Nationaltheater in Weimar uraufgeführt. Uwe Friedrich, Vollmer formulierte das gerade so interessant, er wolle sich mit heutigen Themen, nicht mit Dingen, die vor 300 Jahren wichtig waren, beschäftigen. Wie schätzen Sie das ein? Als eine Anbiederung an den Zeitgeist oder verhilft einem seine Oper wirklich zu neuen Erkenntnissen?
Na, das haben Opernkomponisten ja in der Regel gemacht, sag ich mal. In Deutschland vielleicht etwas weniger, aber auch Giuseppe Verdi oder Donizetti oder Puccini haben sich ja Erfolgsromane oder Erfolgsschauspiele genommen und die dann für die Opernbühne bearbeitet. Ist ja gar nicht ungewöhnlich. Ist auch erfolgversprechend, denn natürlich gibt es dann eine Neigung von anderen Theatern, sowas nachzuspielen und zu sagen, Mensch, heutiges Thema, neues Stück, neue Oper, die bringt uns, da können wir eine Menge Häkchen machen hinter die Forderungen, die Kulturpolitiker uns immer stellen. Also so ganz aus dem luftleeren Raum und ohne Kalkül passiert sowas natürlich nicht. Mhm. Bei diesem Thema The Circle ist es ähnlich wie bei dem Roman. Das ist ein tolles Thema, natürlich, ein Thema, das uns interessiert. Die
Umsetzung, ja, vielleicht noch ein bisschen was zur Geschichte, genau. Was für eine Geschichte erzählen die Ludger Vollmer und seine Librettistin aus diesem 500 Seiten Roman, was machen Sie draus?
Sie verknappen die Handlung ganz stark. Es werden eine Menge Nebenfiguren rausgeworfen und viel von der Exposition dieses Circle Campus, das zieht sich über fast 200 Seiten im Roman, das ist natürlich nicht drin, sondern die zentralen Stellen, die auch im Film erzählt werden. May ist eine junge Frau, die in diesen Laden reinkommt und voller Enthusiasmus ist, das ganz toll findet. Big Data und wie dieser Konzern ihr hilft mit der Krankenversicherung der Eltern, dass diese Transparenz was Tolles ist, dass es keine Mauscheleien mehr geben soll. Also auf der Oberfläche ist das ja ganz super und so ein Unbehagen mit den Eliten, die da irgendetwas entscheiden, soll eben gelöst werden, indem das dieser unglaublich transparente Konzern übernimmt. Und man merkt doch sehr schnell, das stimmt alles so nicht. Es werden die zentralen Stellen, dass zum Beispiel ihr Ex-Freund Mercer von einer Masse in den Tod getrieben wird, erzählt. Also da bleibt man nah an der Handlung des Romans.
Das eine ist ja die Partitur, das andere die Umsetzung. Wie schlagen sich der Generalmusikdirektor Kirill Karabitz und die Sängerinnen und Sänger? Wir hören jetzt gerade mal einen Ausschnitt aus dem Stück »Geheimnisse sind Lügen«, die der Chor singt. Ja, die musikalische Gestaltung, was sagen Sie?
Das ist in den musikalischen Mitteln absolut vorhersehbar, was Ludger Vollmer da macht. Er ist ja nie ein Bilderstürmer gewesen, es blieb immer sehr tonal, man könnte freundlich sagen, sehr traditionsbewusst. Er bedient sich auch bei bewährten Musical-Mitteln, also zur Staatskapelle, zum Symphonieorchester kommt ein Drumset dazu, das gibt dem Ganzen so was Treibendes, bisschen Popmusikhaftes. Das nutzt sich im Laufe dieser 3 Stunden Aufführung aber doch sehr stark ab, ohne dass er wirklich ein psychologisches Profil dieser Figuren schaffen könnte. Diese May geht einem sowohl im Roman als auch im Film ja unglaublich auf die Nerven in ihrer Naivität und ihrem Enthusiasmus. Das schafft Ludger Vollmer mit dieser Figur leider nicht. Obwohl sich alle, Sie hatten ja gefragt nach der Umsetzung, nach den Beteiligten, obwohl sich da alle wirklich reinwerfen, Sayaka Shigeshima ist diese May und Heike Porstein, ihre Förderin Annie, das machen die schon sehr, sehr gut. Und man nimmt ihnen das im Prinzip, diese Figuren, ab. Aber es bleibt doch dabei, dass die Partitur auf die Dauer nicht sehr viel hergibt.
Da können wir fast noch einen anderen Ausschnitt, wo Sie gerade May ansprechen und diese treibende Musik. Da sind 2 Frauenfiguren. Was verhandeln die da eigentlich? Wir hören gerade noch mal rein. Tja, das ist fast ein Zank oder wo?
Da geht es um diesen ewigen Quotendruck, dem die unterliegen und dieses Rating, das immer von außen wieder an sie herangetragen wird. Das sind ja alles getriebene Figuren in diesen Digitalfirmen, die immer überfordert sind im Grunde. Und das hat dann sowas Sektenhaftes. Das setzt Andrea Moses, die Regisseurin, auch sehr schön um in den Kostümen von Svenja Gassen. Die haben alle so pastellfarbene, eigentlich sehr hässliche, quasi Uniformen wie in einer Sekte an und motivieren sich da gegenseitig. Auf dieser weitgehend leeren Bühne von Raimund Bauer gibt es dann Projektionen von Chatverläufen, von Anfragen. Es werden die Daten, alle bekannten Daten über die handelnden Figuren, was wir vielleicht auch gar nicht wissen wollen über die, das wird da alles projiziert. Sehr überlegt, sehr durchdacht, umgesetzt und doch ist es, ich komme wieder zurück auf den Roman, ist es wie in dem Roman, man denkt sich, ja, wichtiges Thema, aber was wirklich Neues, was über Agitprop hinausgeht, haben wir nicht gelernt.
Vielen Dank, Uwe Friedrich hat The Circle, eine Romanadaption von Ludger Vollmer, inszeniert in Weimar erlebt. Ja, und nun kommt Doris Schäfer-Noske, zunächst mit zwei Nachrichten aus New York.
Ja, und zwar hat dort das Auktionshaus Sotheby's seine aufwendig umgebauten Galerien wieder eröffnet mit einer Ausstellung. Zu sehen sind in den neuen Räumen unter anderem Gemälde von Pablo Picasso oder Claude Monet, die Mitte Mai versteigert werden sollen. Neben möglichen Kunden können aber auch andere Interessierte das Gebäude kostenlos besuchen. Das ist kein Auktionshaus mehr, sondern ein vielfältiges Kunstobjekt, so erklärte der chinesische Architekt Shohei Shigematsu über die von ihm neu gestalteten Räume. Für besonders exklusive Käufer gibt es 9 Galerien, in denen Geschäfte auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgewickelt werden können. Bei den Auktionen Mitte Mai versteigert Sotheby's zum Beispiel ein Bild von US-Künstler Mark Rothko, dessen Verkaufspreis auf 35 bis 50 Millionen Dollar geschätzt wird. Und ein weiteres Highlight ist das Bild Müll von Claude Monet. Auf Deutsch heißt die Serie Heuschober. Und das Bild wird von Sotheby's sogar auf 55 Millionen Dollar taxiert. Und nochmal New York, eine romantische Komödie und eine Dokumentation über die Reise schwuler Sänger durch die amerikanischen Südstaaten haben beim Tribeca Filmfestival die Publikumspreise gewonnen. Der Preis für den besten Spielfilm ging gestern Abend an die Komödie Plus One von Jeff Kahn und Andrew Reimer. Der Film hat beim Festival seine Weltpremiere gefeiert und es geht dabei um 2 gute Freunde, eine Frau und einen Mann, die vereinbaren, bei allen Hochzeitseinladungen gemeinsam zu erscheinen und sich als Paar auszugeben. Der Publikumspreis für die beste Dokumentation ging an Gay Chorus Deep South über schwule Sänger aus San Francisco, die im tief konservativen Süden der USA auftreten. Dort wollen sie nämlich mit ihrer Musik Vorurteile abbauen. Beide Filme wurden mit je 10.000 Dollar ausgezeichnet. Zuvor hatte bereits die Jury ihre Wahl getroffen und bei den Spielfilmen siegte Burning Cain, ein Südstaaten-Drama des erst 19 Jahre alten Regisseurs Philip Human.
Kultur heute geht zu Ende. Nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend darin. Ein Thema: neue Gewalt am Gazastreifen. Im Studio war Katja Lückert. Guten Abend.